Kellner live. Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Kellner, unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Kellner live.
So, schönen guten Abend, willkommen zurück zu unserer aktuellen Ausgabe, unserem aktuellen Duell mit Sebastian Bornmehner und Gerald Groth.
Hallo.
Wir sperren heute auch über Außenpolitik sprechen, starten aber in Österreich in dem Fall und zwar noch einmal zum Sparpaket, das vergangene Woche präsentiert wurde. Jetzt muss man sagen, seitdem viel Wasser die Donau entlang geflossen. Das Sparpaket wurde in allen Details schon kommentiert. Die Regierung hat anscheinend auch mitbekommen, dass es vielleicht nicht so klug ist, nur über Sparen zu sprechen und hat jetzt am Wochenende einmal lanciert. Man will auch Offensivmaßnahmen setzen, man plant eine Mission aufwärts, soll das Ganze heißen, wo auch Offensivreformen präsentiert werden sollen. Ich meine, ist, glaube ich, bitter nötig, sind wir uns alle einig, aber kommt es zu spät?
Ich glaube, es ist falschrum gedacht, ja, weil wie gesagt, Wirtschaft ist Psychologie und vor allem, wenn es darum geht, wir hören das jetzt immer wieder, das große Problem ist die zurückhaltende Kaufkraft, die Menschen sparen zu viel, das heißt, der Wirtschaft fehlt der Konsum. Das liegt natürlich auch daran, wenn man von der Bundesregierung hört, alle werden jetzt ihren Beitrag leisten müssen und in Wirklichkeit damit meint, dass die Kinder, die Mütter, die Alten und die Kranken einen Beitrag leisten müssen, während die Konzerne und die Reichen keinen Beitrag leisten müssen, dann ist natürlich klar, dass die Leute zurückhaltender sind, weil sie sich denken, ich komme jetzt schon nicht über die Runde, wenn man die Regierung noch mehr wegnimmt, wie soll das überhaupt gehen? Und dann sparen sie natürlich in der Not. Vollkommen logisch. Macht die Banken noch reicher, schadet den kleinen und mittleren Unternehmen und dann haben wir die Malaise. Dass die jetzt herkommt, die Bundesregierung, und sagt zu einer wir werden schon noch Offensivmaßnahmen machen, nachdem sie uns zuerst das Geld aus der einen Tasche rausnimmt und um uns dann in der anderen Tasche vielleicht wieder was zurückzugeben, das ist natürlich von einer gewissen Chuzpe geprägt. Und ich kann inzwischen diese Worte der Zuversicht auf unseren Rücken von der Bundesregierung, da nehme ich keine von den dreien aus, nicht mehr hören. Weil letzte Woche erfahren wir, dass eine Viertelmilliarde, und da ist doch nicht einmal alles eingerechnet, von unserem Steuergeld an die Parteien fließt. Also für über 270 Millionen Euro pro Jahr haben die genug Geld, um sich selber zu mästen. Und wie gesagt, das ist noch immer nicht alles drinnen, was die Politik bekommt von uns. Aber sie müssen uns gleich sagen, dass sie bei den Kindern, bei den Armen, bei den Kranken sparen müssen. Und das verstehe ich nicht. Also wenn ein Reformpaket zur Diskussion steht, das ich sehr unterstützen würde, dann würde ich einmal sagen, beginnen wir mal dort zu sparen, wo das System am fettesten ist. Das ist bei den Politikern. Und damit meine ich nicht nur Dienstautos, sondern ich meine eben sowas wie Parteienförderung und so weiter. Und dann reden wir doch bitte mal über eine Föderalismusreform, weil ich glaube, das ist das, was Österreich wirklich am dringendsten braucht. Wir haben Gemeinde-, Land- und Bundesebene, dann kommt noch die europäische Ebene dazu. Überall versickert Geld, überall werden Befindlichkeiten bedient von irgendwelchen Couleur, sehr oft in Österreich von ÖVP und FPÖ, statt bei den Menschen Geld statt den Menschen das Geld zu geben, das sie brauchen. Und deswegen bin ich bei Offensivmaßnahmen sehr zurückhaltend, weil auch die werden wieder Geld kosten. Und dann frage ich mich, ist das wirklich die Logik der Regierung? Dass man es zuerst von denen nimmt, die sie nicht wehren können, um es dann zu denen zu geben, die besten Lobbyisten haben. Weil das ist das, was wir in der Vergangenheit aus der Ära Kurz zum Beispiel gelernt haben. Am meisten haben die bekommen, die am besten vernetzt waren. Das sind in der Regel die Pharmakonzerne und so weiter. Deswegen fürchte ich mich ein bisschen vor der Ansage, Offensivmaßnahmen auf unsere Kosten.
Wie siehst du das? Nach Sparen soll jetzt, wie gesagt, für die Wirtschaft eine Offensive präsentiert werden. Was erwartest du dir?
Naja, wir haben es zweifelsohne mit Blick auf die österreichische Bundesregierung mit fiskalpolitischen Mördern und Triebtätern zu tun. Faktum. Sie bestrafen die breite Masse von Menschen in dem Land mit empfindlichen Kürzungen der Familienleistungen, der Sozialleistungen, des Pflegegelds, mit empfindlichen Erhöhungen der Sozialversicherungsbeiträge, mit einer Verdoppelung der E-Card-Gebühr, mit einer Verdoppelung der Reisepostgebühr, mit einer Verdoppelung der Führerscheingebühr. Alles, was im staatlichen Bereich liegt, wird einnahmenseitig verdoppelt und ausgabenseitig in Wahrheit gekürzt. Dort, wo du Menschen zu Recht ein Geld gibst, damit sie ihren Alltag bewältigen, das ja schlussendlich wieder in die Wirtschaft zurückfließt. Das heißt, wenn du einer Familie in dem Land ein Kinderbetreuungsgeld gibst und das Inflation angepasst um 3,2%, die Inflationszahlen horrend wieder, 3,2% sind gestern rausgekommen, anpasst um 3,2%, dann hortet ja diese Familie, ja, Freddy, Maria und der kleine Maxi, horten die das ja nicht unter dem Polster im Kinderzimmer, sondern führen dieses Geld 1:1 in den Konsum zu. So, das hat die österreichische Bundesregierung, diese ganz einfache wirtschaftliche Regel hat die österreichische Bundesregierung nicht behirnt. Sie ist zu dumm dazu. Das ist das Hauptproblem. Selbst die sogenannten wirtschaftsliberalen Neos, die verstehen es nicht. Weil in Wahrheit sind es alle, weiß ich nicht, in die Leopold-Fiegel-Gedächtnisakademie der ÖVP gegangen. Weil wenn du dir die Fegel von den Neos anschaust, sind es alles ÖVPler in Wahrheit. Und ein ÖVPler versteht von Wirtschaft nichts, weil der letzte ÖVPler, der jemals in einem Privatunternehmen tätig war, der ist ca. 1947 gestorben. Ja? Das, seitdem haben wir nur mehr Wirtschaftskammerfunktionäre dort. So, das führt dazu, dass wir wieder den Anstieg der Inflation haben und das führt jetzt eklatant dazu, dass wir im gesamten Vergleich vom IWF, aber auch in Europa, das einzige Land sind mit dem größten Einbruch des Wirtschaftswachstums, ein Minus haben. Ich möchte nur kurz vergleichen, wer kein Minus hat. Das wäre zum Beispiel Indien, das wäre zum Beispiel China. Das wäre beispielsweise Russland.
Irland.
Oh, Irland. Ja, auch. Ah,
Dänemark.
Ungarn. Über 2% Wirtschaftswachstum. Also der verteufelte Viktor Orban, ja, dem man sagt, der führt das Land gegen die Wand, der hat ein dreifach höheres Wirtschaftswachstum als das Österreich, das Paradies, die Insel der Seligen. Das heißt, die führen sowohl die Bürgerinnen und Bürger in breiter Masse, aber auch den Wirtschaftsstandort an die Wand. Und wenn du mit Unternehmen sprichst, Niki, und du sprichst mit sehr vielen Unternehmen, weil Medien sind ein Unternehmen und sind mit Medien vernetzt, dann wirst du auch berichten können, dass die Stimmung bei den Gewerbebetreibenden unseres Landes und bei den Unternehmen ganz, ganz mies ist. Die Bürger sparen ja nicht. Was müssten sparen von nichts? Jetzt einmal unter uns.
Absolut.
Aber die Unternehmen sparen auch, weil sie Rücklagen bilden wollen, weil sie nicht wissen, wie lang diese Delle, die sich mittlerweile zu einem tiefen Graben entwickelt hat, wie lang sie durchtauchen müssen. Ich meine, jeden Tag habe ich auf OE24, das ist ja nicht nur OE24, alle Medien pleiten von Unternehmern, die eigentlich 30, 40, 50 Jahre recht gut gegangen sind. Da gibt es Unternehmen, die haben den Napoleonischen Krieg überstanden, den Ersten Weltkrieg überstanden, den Zweiten Weltkrieg, die Corona-Krise, Vietnam und sonstige Atombomben, die geflogen sind. Aber dann kommt der Herr Stocker daher und sie machen Pleite. Ich meine, das muss ja einmal auch zu denken geben, was da gerade passiert.
Jetzt sind wir, der Gerhard hat es gerade angesprochen, beim Wirtschaftswachstum absolutes Schlusslicht. Also irgendwas läuft ja schief in unserer Wirtschaftspolitik anscheinend oder bei anderen Ländern.
Aber wobei, Sie waren immer der Meinung, das rennt alles so super.
Was ist das Problem? Warum läuft es bei uns schlechter als in vielen anderen Ländern in der EU, weltweit sowieso, aber auch insbesondere in der EU?
Na, wir haben verabsäumt, zum Beispiel wie die spanische Regierung am Höhepunkt der Krise in den Markt einzugreifen und stärkere Deckelungsmaßnahmen vorzunehmen. Das war mit Sicherheit ein großer Fehler, deswegen war die Inflation bei uns so deutlich höher, als das in anderen Ländern der Fall war. Es gibt auch andere Länder, die versuchen halt stärker, sich aus der Krise hinaus zu investieren und nicht in der Krise zu sparen. Das ist aus meiner Sicht genau das Schlimmste, was du machen kannst, weil damit würgst du den Motor ab und setzt Offensivmaßnahmen. Natürlich sind wir nicht Irland, wir sind nicht gekoppelt an die Tech-Industrie der US-Amerikaner. Wir sind kein sogenanntes Steuerparadies, wo man sich irgendwelche Vorteile rausholen kann und dann um 10 Milliarden Strafe zahlen muss, so wie es bei Irland der Fall ist. Und man muss schon dazu sagen, dass die Wirtschaftspolitik von Österreich in den letzten 25 Jahren die von der ÖVP war und die ist nachweislich die falsche gewesen. Also wir sehen, dass in der Corona-Krise, und das finde ich ja so schrecklich bei der ganzen Sache, wir tun so, als würden wir dieses Budget einfach so hinnehmen müssen und vor allem das Budgetloch. Es ist überhaupt nicht so, dass wir nicht erfahren können, wo eigentlich die 50, 60, 100 Milliarden Euro hingeflossen sind. Weil ich finde schon, dass wir als erstes einmal, bevor wir darüber reden, wo wir jetzt sparen und wie wir den kleinen Leuten das Geld wegnehmen können, einmal darüber nachdenken, warum musste eigentlich so viel ausgegeben werden und wer hat es bekommen? Weil wir auch lernen müssen für die zukünftigen Krisen. Das macht diese Bundesregierung nicht. Und offensichtlich gibt es einen Konsens zwischen den drei Parteien, dass man über das nicht mehr spricht. Also man sagt, Magnus Brunner ist schuld, die ÖVP ist schuld, aber es war die alte ÖVP, nicht die neue ÖVP, obwohl es die gleichen Leute sind.
Und jetzt Brunner ist ja nicht schuld, weil wenn du dir den Herrn Stocker in Vorarlberg angehört hast, hat der Herr Stocker den Herrn Markus Brunner noch gelobt. Das ist ungefähr so, wie wenn ein Polizist einen Bankräuber dann noch belobigt und immer urkundet.
Aber Sie wollen vor allem nicht mehr darüber reden, wie es zu dem Defizit gekommen ist.
Genau.
Und tun uns scheibchenweise immer ein höheres Defizit reindrücken, um dann zu sagen, jetzt müssen wir noch mehr bei euch sparen. Dort, wo aber das Geld sich türmt, und den Fehler dürfen wir ja nicht machen, zu glauben, dass diese Krise alle Leute betreffen würde. Wir haben Banken, wir haben Versicherungskonzerne, wir haben Energiekonzerne, die feiern Rekordumsätze. Wir haben Lebensmittelkonzerne, die feiern unglaubliche Zuwächse und Manager, die sich Boni auszahlen, die aber gleichzeitig beim Lobbying an erster Stelle stehen und die jetzt schon ihre Hände ganz tief drinnen hinten haben und in Wirklichkeit mit den Politikern Marionetten spielen. Und deswegen bin ich so angefressen, wenn man sich diese beiden Seiten der Medaille des Budgets anschaut, also Ausgaben und Einnahmen. Du hast auf der Einnahmenseite ausschließlich dort den Kanal aufgemacht, oder die Hände rausgestreckt, wo es darum geht, bei den Leuten sich zu bedienen, die sich nicht wehren können. Alleinerzieherinnen, Mütter, Kinder haben in Österreich keine Lobby. Das war einmal die Sozialdemokratie, das ist abgeschafft.
Weiß nicht.
Und auf der Einnahmenseite, doch, es gab eine Zeit. Und auf der anderen Seite, naja, wenn ich mir die Reformen anschaue, die unter Bruno Kreisky gelaufen sind, gerade was im Familienrecht und so weiter passiert ist, das war wirklich wichtig. Ja? Aber wurscht, ist Ewigkeiten her. Und auf der anderen Seite, meine Mutter wird sich sehr bedanken. Die ausgabenseitige Dimension des Staates anschaut, dann lese ich eine Recherche, dass wir offensichtlich für die Abfangjäger, die man, oder die Trainingsjet, die man kauft, doppelt so viel zahlen wie Nigeria.
Aber jetzt gehen wir
Was ich nicht verstehe ist, ich finde es eh gut, dass die Nigerianer bevorteilt werden. Weißt, die haben wenig Geld, die müssen ihren Luftraum schützen, sind ja auch extrem gefährdet und so weiter. Okay, also gegessen. Ich will denen keinen Cent weniger nehmen. Aber warum wir als Teil der Europäischen Union, als Teil eines Beschaffungsvorganges, wo man uns um Milliarden noch irgendwie Raketen kaufen sollen, das Doppelte für italienische Abfall.
Aber jetzt wird spannend.
Also jetzt reicht's mal.
Aber jetzt wird spannend.
Gleich. Ja,
nein, aber jetzt wird spannend. Nein, es ist wirklich spannend.
Ach.
Wissen Sie warum?
Sie können sich nicht zurückhalten.
Nein, wissen Sie warum? Nein, ich kann nicht.
Ja,
es geht nicht.
Ja, was ist drin?
Sie erklären mir, 3 Jahre hier in diesem Studio, Corona wäre ein Erfolgsmodell gewesen. Bis ich dann irgendwann einmal im Jahr 2003 draufgekommen, es ist kein Erfolgsmodell. Jetzt kommen wir drauf, 100 Milliarden Euro sind in die Corona-Kisten eingeflossen. Ganz zu schweigen von den Milliarden-Deals, wo die Frau Ursula von der Leyen nicht einmal ihre WhatsApp ausrucken will auf gerichtliche Anforderung, weil sie möglicherweise hinter den Beschaffungsorganen der Europäischen Union, genauso wie sie als Verteidigungsministerin Flintenusch in Deutschland
agiert hat, Thomas Schmidt, wahrscheinlich.
Ja, Herr Schmidt war ein Lehrling, ein Berufsschüler aus Feldbach, im ersten Monat. Ja, das sind Universitätsprofessoren. Der Korruption. Das sind wahre Elitenkorrupte. Schauen Sie sich die Frau Langat an. Die ist verurteilt worden strafrechtlich. Die hat man nur nicht einsperren können, weil man gesagt hat, sie hat so eine hohe Position. Heute ist sie IWF-Chefin. Die Frau von der Leyen ist aus dem gleichen Holz geschnitzt. So, also Corona, gehen wir mal zur Kenntnis, es war kein Erfolgsmodell. Inklusive, jetzt habe ich unlängst ein Interview vom Altkanzler Wolfgang Schüssel gelesen, der Heureka als erster Schwarzer plötzlich erklärt, ja, bei Corona hatten wir sogar das Problem, dass wir logistische Verwerfungen weltweit hatten. Erinnern wir uns an das Schiff, das im Suezkanal quergestanden ist und den gesamten Welthandel über 3 Wochen zum Erliegen gebracht hat. So. Dann kommt das zweite Erfolgsmodell des Herrn Dr. Bornmänner, und zwar ist es das Erfolgsmodell Ukraine-Politik. Sie können sich erinnern, da haben wir mal ein paar Mal über die Ukraine geredet, gell? Über 17 Sanktionspakete. Das hat zur Folge, und ich bleibe noch einmal dabei, dass die Verbündeten des Iwan aus Moskau, also die Russen, also die Chinesen, die Inder, die Pakistani, deswegen habe ich es ihnen gesagt, samt den Türken ein fettes Wirtschaftswachstum beschreibt, weil sie sich mit den Russen auf ein Backel gehaut hat und auch der auf Kriegswirtschaft umgestellte Herr Putin, ja, im Rubel badert und da kannst du in Moskau im Gumm selbstverständlich deine Rolex kaufen und selbstverständlich kriegst du dort weiterhin deine Nobeluhren und selbstverständlich kannst du einen Porsche und einen Bentley dort kaufen, weil das ist ja alles ein Schmafu, was da passiert ist mit den ganzen Sanktionen in Wahrheit. Bestraft haben die Sanktionen uns selber. So, und durch die Energie und Wirtschaft Verwerfungen sind wir jetzt in der Scheiße. Noch dazu die zwei hauptabhängigsten Länder, nämlich Deutschland und Österreich, die nach dem Zweiten Weltkrieg auf Basis der billigen russischen Energie seit den 50er und 60er einen ganzen Wohlstand aufgebaut haben. So, dritter Punkt. Und jetzt kommen wir zu einer interessanten Debatte. Vor ein paar Monaten sitze ich mit Ihnen da und sage, schauen Sie, Herr Dr. Bornmänner, das macht einfach keinen schlanken Fuß, wenn man die Pensionen erhöhen will. Warten Sie, jetzt gehen wir bald auf 68 Jahre. Pensionsantrittsalter kommt auch noch in der Legislaturperiode mit dem Schnitzel. Wabler, Ihrem Habi. So, dann die Gebühren alle einschneidet, erhöht und dann noch die Sozialleistungen kürzt. Aber der Herr Babler, die Frau Danner und die Frau Meindl-Reisinger, NATO-Beate, unterschreiben dann Sky Shield 6 Milliarden Euro. Also 250 Milliarden Euro schneiden wir bei den Pensionisten aber.
Millionen.
Millionen, Entschuldigung. 200 Millionen von mir aus bei den Kinderbetreuungsgeld beziehen. 200 Millionen bei dem Pflegegeld beziehen. Aber 6 Milliarden haben wir, dass wir ein Raketenabwehrschild kaufen, das uns vor Raketen vom Plattensee ausgehend schützt. Herr Dr. Bornmähner, wenn der Iwan mit seiner Marine Schwarzmeerflotte am Plattensee duckert, dann ist Österreich und Europa nicht mehr haltbar, nur damit wir es einmal verstehen. Da kannst mit den Feuerwerksraketen kannst du die Frau Tanner sonst wohin schieben, aber sie wird damit nicht viel auslösen, außer ein Schaß am Ende. Genau das wird sein, eine Blähung, eine sicherheitspolitische. Und jetzt kommt der dritte Deal, jetzt kommen wir drauf, Abfangjäger werden wieder gekauft. Jetzt stellen Sie sich vor, Herr Dr. Bornmähner, was Sie oder was der Herr Fussi 2000 gemacht hat, wie die österreichische Bundesregierung, Rieswasser, Wolfgang Schüssel, die Steuerreform nicht den Menschen geben wollte, die Hochwasseropfer aus dem Jahrhundert Hochwasser nicht entschädigen wollte, aber einen dreckigen Deal mit dem Eurofighter gemacht hat, EADS. Die Regierung ist in die Luft gegangen und der Herr Schüssel ist seit 2006 nicht mehr Kanzler. Er könnte es noch immer sein, wahrscheinlich mit seinen 80. Er ist es nicht. Wahrscheinlich war er eh besser als alle anderen, die so sind. Und jetzt haben wir dasselbe Spiel 25 Jahre später. Breite Kürzungen der Bevölkerung, Erhöhungen der Gebühren, der Steuern, der Abgaben, der Sozialversicherungsbeiträge. Aber dafür kriegen wir ein Raketenschild für 100 Kilometer und neue Abfangjäger. Ich meine, jetzt frage ich mich, haben die Idioten nichts gelernt?
Ja. Nein, die Kritik teile ich absolut. Das ist genau der Punkt.
Ja, aber Sie haben ja den Sky-Schild verteidigt.
Entschuldigen Sie, es gibt einen Unterschied. Und das ist genau das, was Sie jetzt gerade gesagt haben. Sie sagen, wenn man auf der einen Seite bei Kindern, Alten und Kranken spart, kann man nicht auf der anderen Seite beim Sky-Schild das Geld aushauen oder für irgendwelche Abfangjäger. Und genau die gleiche Meinung bin ich auch. Ja. Aber ich habe nicht...
Aber ich habe die Meinung schon vor einem halben Jahr gehalten.
Ja, aber das ist halt besonders beeindruckend, dass man schon vor der Wahl weiß, was die Regierung, die so gar
wenn
nicht gibt,
dann wenn du 30 Jahre lang dieses politische Geschehen beobachtest, weißt du, dass es keine Raketen
Das heißt, Sie haben schon gewusst, dass der Kickl davonlaufen wird.
Es war mir klar, dass die ÖVP das Innenministerium nie aufgeführt und das Kanzler.
Das habe ich mir eh gedacht. Ich habe mir eh gedacht, dass das von der FPÖ alles nur eine Parade war, damit am Schluss die Bevölkerung
noch mehr ausgeht. Am Ende ist für das ganze Dilemma in Österreich wieder Putin, Nepp, Trump und Kickl schuldig.
Der Nepp,
ich habe ja schon gewartet, Nepp und Kickl sind für den Weltuntergang. Und Champagnerhaare, nicht vergessen.
Vulgonato-Haare. Also, jetzt gehen wir wieder zurück.
Das auch. Wir haben wieder seriös.
Wir haben wieder seriös. Also der Punkt ist...
Das Format ist nicht so.
Nein, das Problem ist, die Bundesregierung ist nicht seriös. Ja? Du kannst halt auf der einen Seite beim Volk sparen, auf der anderen Seite die Konzerne vollpumpen. Also ich bin ja kein Rüstungsgegner. Ich bin ja niemand, der sagt, wir müssen bei der Sicherheit sparen. Ich bin jemand, der sagt, geben wir unserem Polizisten endlich eine ordentliche Ausrüstung. Ja. Ich bin der Meinung, geben wir dem Polizisten endlich mehr Stunden. Ja. Ich bin der Meinung, schauen wir, dass wir unser Bundesheer aufrüsten, damit das halt auch wirklich im Krisenfall da ist. Ja. Aber doch nicht auf dem Rücken der Kinder, der Alten und der Kranken. Du kannst doch nicht Sicherheit gegen soziale Sicherheit eintauschen. Du kannst doch nicht den Menschen sagen, wir brauchen Raketen, um uns gegen eine virtuelle Gefahr aus dem Osten zu schützen und gleichzeitig stellen wir das Kind bei unseren Kindern, damit es unsere Demokratie ins Wanken kommt. Lass uns mir ausreden.
Ja.
Gleich. Sie haben heute ein bisschen einen Drive, das ist okay.
Overdrive.
Ja, Overdrive. Sie haben, was war denn los? Kaffee jetzt viel? Oder? Ja.
Kaffee, Wasser.
Ja, also gute Mischung. Schau. Ja,
gestern ist ein bisschen länger geworden.
Ja, also der Punkt ist, du kannst nicht, und das ist für mich der entscheidende Punkt, ich bin voll dabei, wenn es heißt, wir sparen nicht bei der Sicherheit, wenn auch nicht bei der sozialen Sicherheit gespart wird. Aber solange eine Regierung vollkommen ungeniert bei denen, die sich nicht dagegen wehren können, zugreift und gleichzeitig diejenigen, die unser Geld horten und ins Ausland schicken, wie zum Beispiel die Banken, weil wer sind denn die Eigentümer der Großbanken in Österreich? Wo fließen denn die Milliardengewinne hin? Nicht in die österreichische Wirtschaft. Die fließen zum Großteil auch noch außerhalb von Österreich in Offshore-Konstruktionen und so weiter. Und deswegen bin ich der Meinung und deswegen kann ich Ihre Kritik in der Sache absolut unterstützen, in der Herleitung aber nicht, weil sicherheitspolitische Ausgaben sind absolut richtig, gerade in einer Zeit globaler Krisen. Die Krisen werden immer mehr und ich glaube, wir müssen uns, wenn 400 Kilometer entfernt von unserem Krieg tobt, auch uns selber schützen, aber doch nicht auf dem Rücken von Kindern, Alten und Kranken.
Ja,
aber, und das ist meine Kritik an diese Regierung heraus.
Aber da gebe ich Ihnen recht. das eine gegen das andere auszuspielen, ist ein Irrsinn. Aber jetzt sage ich Ihnen Folgendes. Natürlich haben wir auch Sicherheitsausgaben. Zu den Sicherheitsausgaben bekenne ich mich genauso, wie Sie das gerade getan haben. Stärkung des österreichischen Bundesheers, des Exekutivapparates. Die österreichische Bundesregierung streicht der Polizei die Überstunden. Ich darf Sie nur daran erinnern. Also das ist nicht besonders pfiffig, was auf den Sicherheitsapparat durch diese Bundesregierung, die scheinkonservativen Schwarzen, zukommt. Aber jetzt sage ich Ihnen Folgendes. Sie, Herr Dr. Born-Wehner, das Problem ist, Sicherheitsausgaben für was? Eine Sicherheitsausgabe, um über ganz Europa eine Art Iron Dome zu ziehen, der im Übrigen Israel seit 3 Jahren bewacht und schützt, ein hochtechnologisiertes Abfang- und Abwehrsystem, das über Europa gespannt ist, ist etwas anderes als ein von einem kaputten Deutschland ausgehendes NATO-Konstrukt, das im Übrigen nicht finanzierbar ist, in Deutschland auch nicht finanzierbar ist, von Raketen, die genau 100 Kilometer fliegen. Ich sag's nur damit wir uns nochmal verstehen, was das Sky-Schild ist. Flugweite 100 Kilometer von Österreich entfernt. Noch dazu eine Verteidigungsministerin, die ja Raketen von einer Mistgabel nicht unterscheiden kann. Also auf was für einen Knopf druckt die? Auf den
Make-Automaten von ist schon, dass Bauten jedes Land mitmacht und jedes Land für seinen eigenen Luftraum verantwortlich ist. Aber wissen Sie, der Punkt ist der, dass der der sicherheitspolitische Schirm rund um Österreich.
Und ich möchte nicht wissen, was da mitgeschnitten wird, okay?
Das ist natürlich, wie bei Corona.
Und wenn Sie aber sagen, Geld fließt ab, wissen Sie, was gerade abfließt? Ja. Es fließen gerade Milliarden Euro nach Ägypten ab und in die Türkei ab, damit uns Ägypten und die Türkei nicht erpressen können mit neuen Flüchtlingsströmen.
Genau.
Sag's nur, wohin
ich,
unser
Schauen Sie, ich, wie gesagt, da geht es ja auch um Sicherheit.
Nein, jeder da geht's halt um Euro, Sicherheit. Da zahlen wir Schutzgeld, weil wir nicht in der Lage sind, einen Zaun zu bauen.
Ja, aber das ist ja Sicherheit.
Naja, aber Sie waren ja immer gegen
das
den
ist
Zaun.
Sicherheit.
Sie sagen ja, es muss alles offen sein.
Nein.
Ja, damit dann der Herr Erdogan und sagt, nein, Gehirnstock auf. Sie erklären mir doch, dass Sie im Waldviertel ohne Zaun leben. Sie machen doch Willkommenskultur. Ein Foto von Ihnen dort, willkommen, kommt alle zu mir, Völker vereinigt euch. Sie sind ja so ein Teddybär-Werfer.
Recht. Ich heiße die Leute willkommen, weil Österreich lebt vom Tourismus.
Ja, und zum Glück, die wieder gehen, heiße ich auch willkommen.
Genau.
Überhaupt kein Problem.
Also,
die sich aber da festsetzen.
Genau. Aber gerade weil ich in einer Region lebe, die durch den Eisernen Vorhang geprägt und maßgeblich gestört wurde, bin ich nicht mehr dafür, dass man neue Zäune bauen.
Nein, wenn die Tschechen wüssten, dass sie in der Nähe von Tschechien leben würden, die den Eisernen Vorhang wieder bauen, damit sie ohne drüber kommen.
Wäre man nicht wieder persönlich. Ich sage, jeder Euro, den wir in den Sicherheitsbereich stecken, der dazu führt, dass wir bei den Kindern und bei den Alten und bei den Kranken sparen müssen, ist ein Raubbau an der Zukunft unserer Demokratie. Und deswegen glaube ich, bevor wir darüber nachdenken, neue Trainingsjets oder Sky Shield zu finanzieren oder die Parteiförderung weiter aufzustocken, sollte man mal sicherstellen, dass die Kinder im Kindergarten, in der Volksschule ein warmes Mittagessen
bekommen. Wissen Sie, was uns die Asylwelle die letzten 10 Jahre gekostet hat? Netto in Kosten 8,2 Milliarden Euro. Ich sag's nur für Österreich.
Gut, ganz kurze Werbepause, dann sind wir gleich zurück und dann sprechen wir gleich weiter.
Fellner live, worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Fellner, unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Fellner live.
So, schönen guten Abend. Willkommen zurück zu Fellner Live. Wir haben jetzt über die Regierung gesprochen. Bei der Bevölkerung wird gespart, aber gestern wurde zumindest im Kanzleramt ausgiebig gefeiert und zwar mit JJ. Ich glaube, kein Minister, kein Staatssekretär, der nicht ins Kanzleramt gepilgert ist, um ein Selfie mit JJ zu machen. Man fragt sich ja, ob die Herren am Montag...
Na, manche sind sogar zum Flughafen gefahren, in den gesperrten Bereich, nur um mit ihm gemeinsam dann rauszukommen, wenn sie die Schleuse öffnen.
Und wer war das?
Das war der Babler.
Ach so, das ist aber Ihr Haber.
Aber unabhängig davon, dass die Politik natürlich da jetzt als Trittbrettfahrer sich auf den Erfolg draufsetzt, wird dieser Sieg beim Song Contest von JJ deiner Meinung nach für eine neue Euphorie, für einen neuen Aufschwung, vielleicht auch für eine neue Stimmung in dem Land sorgen?
Ja, mit Sicherheit. Ich glaube, der Erfolg von JJ und also vom Johannes beim Eurosong Contest ist etwas, worauf wir nicht stolz sein müssen. Wir haben dazu überhaupt nichts beigetragen. Man kann auf ihn stolz sein. Er ist wirklich jemand, der eine gute Leistung erbracht hat, auch wenn jetzt musikalisches nicht unbedingt mein Stil ist. Aber das ist anzuerkennen. Und ich glaube, der Wirtschaftsfaktor, da gibt es ja Berechnungen. Wir haben den Song Contest ja schon mal gewonnen in der Vergangenheit. Und da gab es Berechnungen, wie sich das ausgewirkt hat. Das ist natürlich ein unglaublicher Wirtschaftsfaktor, der am Schluss ein fettes Plus dalassen wird für die gesamte Wirtschaft. Und deswegen kann man dem Jungen nur danken, dass er das gewonnen hat. hat. Ich finde es trotzdem eklig, wie sich die Politik da jetzt gerade verhält. Also ich finde es auf der einen Seite schändlich, dass der Herbert Kickl und die FPÖ die einzigen sind, die keine positiven Worte gefunden haben, weil die vereinnahmen wirklich jede einzelne Abfahrt, jedes Slalom, jede Mountainbike-Rennen vereinnahmen sie für ihren eigenen Erfolg. Aber wenn dann jemand eine wirkliche hervorragende Leistung für die gesamte, im gesamten Euroraum irgendwie findet, dann findet man auf einmal keine Worte. Und das finde ich schade. Und ich verstehe aber auch, warum das passiert, weil ich habe mir die Kommentare angeschaut unter der Seite von Herrn Groß, der ja zu meiner Überraschung gratuliert hat. Und darunter waren lauter rassistische und auch unglaublich homophobe Kommentare. Also offensichtlich sind die Rechtsextremen nicht glücklich, dass der Johannes gewonnen hat, sondern die ärgern sich, dass der ein Mensch gewonnen hat, ein junger Mann aus Österreich, dessen Mutter aus den Philippinen stammt, der selber offen queer lebt, der für Offenheit und Vielfalt und Toleranz steht, der gewinnt beim Song Contest. Da können wir alle drauf stolz sein, weil das ist das, wie Österreich in der Öffentlichkeit wirken will. Die John Otti Band wird nichts gewinnen. Die wird nicht einmal den Kankraner Käsekreiner Wettbewerb gewinnen, die John Otti Band, die von der FPÖ immer gebucht wird. Und ich glaube, wir können stolz sein auf Menschen wie auf den Johannes. Aber ich finde, die Politik muss aufpassen. Weil man kann nicht auf der einen Seite sagen, jetzt kommen harte Jahre auf uns zu, überall wird gespart und auf der einen Seite die Banken und die Reichen nicht meinen und auf der anderen Seite sagen, so, jetzt haben wir viel Zeit, alle rund um die Uhr, um irgendwelche Surface zu machen. Also es geht mir auf die Nerven. Dass der Kulturminister einen Künstler empfängt und einmal sagt, das hast du gut gemacht, wir sind stolz auf dich, sofort. Das finde ich total legitim und auch dem Amt angepasst. Aber dass alle sich Zeit nehmen und wir jetzt seit, weiß nicht, 48 Stunden
noch dauern. Schon die Frage, was hat die damit zu
tun? Absurd.
Naja, weil der Sieg in der Schweiz zustande gekommen ist und für sie ist das eigentlich Ausnahme.
Also ja, wahrscheinlich. Nein, aber das ist genau das, diese Symbolpolitik gefällt mir nicht. Also ich finde es legitim, seien wir stolz auf die Leistungen von diesem jungen Mann, seien wir stolz, weil er auch eine Form von Willkommenskultur repräsentiert, die wir in diesem Land zum Glück und seit langem gut zelebrieren, aber hör mal bitte auf, den armen Bur zu vereinnahmen bis zum geht nicht mehr, weil er kriegt das Speiben.
Ja? Ja, aber das tun ja Sie gerade selber.
Wieso?
Naja, entschuldigen Sie, Herr Dr. Bornmänner.
Ich habe kein Selfie mit ihm gemacht.
Nein, Herr Dr. Bornmänner, Sie vereinnahmen den Johannes Beach, den JJ, sein künstlerisches Talent
seine
für
Mutter
ganz eine billige parteipolitische Botschaft.
Na, wieso?
So, weil ich beim JJ bei seiner künstlerischen Darbietung als großartiger Countertenor oder sagen wir so, als junger, talentierter Countertenor im Stile eines Alois Mühlbacher aus Oberösterreich oder eines Philipp Scharuski aus Frankreich oder eine Cecilia Bartoli, die jetzt bei den Salzburger Festspielen, oder eines Farinelli, ich habe es eh schon gesagt, in Wahrheit eine Spartenkultur repräsentiert, wo ich mich freue, dass diese Art von Stimmen, die mir im Übrigen gefallen, weil sie
Kastratengesang, oder? Farinelli.
Ich würde jetzt nicht...
Farinelli ist doch
Kastratengesang. Ja, ich würde jetzt nicht...
Nein, ich weiß nicht.
Nein, es ist despektierlich. Lernen Sie Kultur und Geschichte, wie der Bruno Kreisky sagt, dann kennen Sie sie aus. Das ist eine barocke Kunstform auch der Darbietung und ich finde es wunderbar, dass das Einzug gefunden hat. Ich habe im Übrigen nicht gehört, dass sowohl die Jury, die Fachjury der einzelnen Länder der EBU, als auch die sogenannten Zuseherinnen und Zuseher...
Kastrat.
Wenn Sie den JJ als Kastrat bezeichnen wollen.
Sie haben den Farinelli gemeint.
Nein, nein.
Ich sage, der berühmteste Kastrat.
Toben Sie sich aus, Sie sind ja homophob, das weiß ja das Publikum. Also Sie verstecken Sie da, Sie fressen da Kreide, Sie fressen da Kreide und sind in Wahrheit ein südamerikanischer edelhomophober Macho, der ein Problem mit Weiblichkeit hat, der ein Problem mit
Homosexuellen
hat. Dann setzen Sie sich Ihr Tüchlein auf und sagen, jetzt hat der Homosexuelle auf den Philippiner
nicht jeder, der ein Problem
nein,
mit Ihnen hat,
ich sage Ihnen Folgendes. Okay. Ich sage Ihnen Folgendes. Nein, den Johannes Beach hat man wegen einer künstlerischen Darbietung zu Recht den Sieg zuerkannt beim Eurovision Song Contest. Meines Wissens war dafür nicht ausschlaggebend, sowohl bei der Jury, bei den Fachjurys, als auch beim Publikum, woher seine Eltern kommen.
Nein,
aber das sind Sie der Erste. Also immer die Linken bringen dann plötzlich die Herkunft einer. Gerne, meines Wissens gerne, war auch nicht ausschlaggebend, dass er homosexuell ist.
Ja,
ich habe es nicht einmal gewusst.
Man muss schon
so, nein, ich habe es nicht gewusst, weil ich mich jetzt nicht so diesen ESC-Fans bekennen.
Aber Sie stehen auf der Charter.
Aber der Song Contest ist doch mittlerweile...
Haben Sie gesagt Farinelli?
Ja, Sie hören es doch auf. Ich möchte nicht wissen, wann Ihre Frau hinter die Glocken abzwickt hat. Ich wollte dann auch ganz dran zu machen.
Entschuldigung, bitte. Herr Groß, ich möchte mich persönlich zu beleidigen. Sie haben mir gesagt...
Schnippi, Schnappi, was haben Sie für ein
Problem? Bitte auf, meine Frau zu erwähnen.
Ja, aber dann lassen Sie bitte den armen Tschetsche in Ruhe und behaupten Sie, der wäre ein Kastrat.
Sie haben gesagt, Sie stehen auf Musik von Farinelli und das ist der berühmteste
Kastrat. Nein, ich habe gesagt, in einer Tradition, aber alles Schmüppel, aber der Film ist ja Ruski, so eine kleine Kastrat. Ich weiß nicht, Sie brauchen das Account, der nur ein Kastrat sein muss. So, dann erklären Sie, dass der Tschetsche ein Kastrat wäre. Das ist ja widerwärtig, was Sie da aufführen.
So, bitte, deine Frage. Zum Song Contest.
Stehen auf Kastratenmusik und treffen
uns. Es ist ja nicht in Abrede zu stellen, dass der Song Contest auch mittlerweile eine politische Veranstaltung
ist. Na, was heißt? Das ist seit 50 Jahren eine politische Veranstaltung. Ziehst du als Mann Frauenkleider an und gewinnst. Das ist logisch. Ach, und wenn du dir das, wenn du dir die einzelnen nationalen Jurys anschaust, wie sie abstimmen, dann weißt du genau, wie die politischen Verbindungen sind. Ja, Zypern stimmt immer ab, wenn Zypern abstimmt gegenüber Griechenland und Griechenland.
Ja, aber dann kann, muss man ja auch sagen, der Sieg abstimmt.
Das ist doch
alles. Aber, hat das vielleicht
aber
doch
der Sieg von JJ war auch ein politisches Statement.
Nein! Und jetzt haben wir beim entscheidenden Punkt. Weil JJs Sieg bei der Fachjury, Achtung, eine reine künstlerische Bewertung seines stimmlichen Talents ist. Und wenn man seine Darbietung und sein stimmliches Talent und seine Darstellung seiner Kunstform ansieht und das nüchtern nur nach künstlerischen Parametern und eben nicht nach politischen Parametern betrachtet, dann hat er gewonnen. Wenn man es nach politischen Parametern betrachtet, hätte Israel gewonnen.
Also und das ist der feine Unterschied. Also du meinst, es war kein politisches Event, sondern er hat aufgrund seiner Künstler...
Natürlich ist es ein politisches Event, aber sei sicher,
ich hab verstanden.
Ja, aber ist der Song Contest...
Ich meine, Sie sind
ein politisches Statement. Was löst dieser Sieg von JJ auch politisch deiner Meinung nach aus? Nächstes Jahr wird der Song Contest in Österreich stattfinden. Aller Voraussicht nach in Wien. Gehen wir mal davon aus. Es bewerben sich auch andere Städte. Aber wird wohl in Wien stattfinden. Und jetzt wissen wir, wenn so ein Event stattfindet, dann ist es verbunden mit Offenheit gegenüber Andersdenken.
Lebenslust, Freude, Vielfalt, Toleranz, Offenheit, all das, wofür die Rechtsextremen nicht stehen. Deswegen hören wir ja von den Rechtsextremen bezüglich Pride, bezüglich Christopher Street Day, bezüglich Eurovision Song Contest, die ganze Zeit, das wären schwule Homo-Globo-Veranstaltungen, lese ich in den Netzwerken. Ich höre die ganze Zeit, dass das Transvestiten sind von Rechtsextremen. Und das ist auch der Grund, warum sie den Johannes so desavouieren die ganze Zeit. Ich bin mir hundertprozentig sicher. Die Leute auf ihrer eigenen Facebook-Seite moderieren es doch endlich einmal.
Herr Groß, moderieren es doch endlich einmal. Sie unterhalten mindestens 50
Fake-Accounts.
Ist ja logisch.
Sie sind genauso wie der Rosenkranz. Sie löschen einfach die Hasskommentare nicht. Und dann setzen sich hier ins Studio und sagen so, nein, damit habe ich nichts zu tun. Was? Nein, alles Fake.
Es gibt zwischen uns
also, zwischen
Sie kriegen doch drei Kommentare, ich kriege 100.000 Kommentare. Genau. Für mich ist es leider nicht möglich, das zu kontrollieren. Sie schon, weil die drei Leute sind
jetzt meine Herren, es ist ein bisschen mühsam, es ist echt schwierig. Aber wird das politisch was auswirken, deiner Meinung nach, das nächstes Jahr der Songkongress
in Österreich? Das ist ja unfassbar.
Wird das politisch auswirken?
Es hat natürlich eine total wichtige Symbolwirkung und ich freue mich darüber, dass wir in Wien, Wien ist ja auch die europäische Stadt der Demokratie in diesem Jahr und ich freue mich, dass gerade in Wien dieser Song Contest stattfinden wird, weil genau da gehört er hin. Eine Stadt, wo der Rechtsextremismus im Gegensatz zu anderen Teilen unseres Landes vergleichsweise keinen Auftrag hat und wo die Menschen ganz offen mit Vielfalt und Toleranz umgehen. Ich freue mich, dass der JJ gewonnen hat, nicht nur für ihn persönlich, weil ich es respektiere und anerkenne, dass er ein junger Mann eine so tolle Leistung gebracht hat, sondern weil ich glaube, dass er ein ganz wichtiges Symbol für unsere Gesellschaft ist, wie das auch schon das Antreten und der Gewinn von der Conchita Wurst war, wo wir uns dann von Rechtsextremen alle möglichen Beleidigungen anhören mussten, wie wir es schon gegen den Herrn Gary Kessler hören mussten mit Berufsschwuchtel und Co., weil es immer das gleiche Muster ist. Das, was die Rechtsextremen am meisten aufregt, ist, wenn Menschen, queere Menschen, homosexuelle Menschen, farbige Menschen, Menschen mit einer anderen Nationalität Aufmerksamkeit bekommen, weil das gegen ihr völkisches Weltbild ist. Weil nach der Meinung der Rechtsextremen dürfen in Österreich nur lauter kleine Adolfs rumlaufen. Und ich bin froh, dass der Tschetsche, und deswegen habe ich es angesprochen, dass der Tschetsche eben kein kleiner Adolf ist, sondern dass der Johannes einer ist, so wie ich, nämlich mit einer Mutter aus dem Ausland und einem Vater aus Österreich, der sich aus eigener Kraft etwas aufgebaut hat. Beispiel, das sich verdient hat.
Sie unterscheiden
dass er jetzt
sich von Herrn Babler in keinster Weise. Sie Wieso? Unterscheiden sich vom Herrn Babler und alle, die gestern Selfies gemacht haben, in keinster Weise.
Ich habe kein Selfie.
Da gibt es Menschen in diesem großen Wettbewerb der Kunst, der Kultur, der Popkultur seit Jahrzehnten, neben Sanremo, einer der größten Gesangswettbewerber im europäischen Kontinent, wo teilgenommen hat Udo Jürgens, wo teilgenommen hat Celine Dion, wo großartige Stimmen und Künstler teilgenommen haben und wo mit Johannes Beach einer teilgenommen hat, der aufgrund seiner künstlerischen Strahlkraft gewonnen hat. Und was machen Sie? Der Herr Babler rennt zum Flughafen auf Sie, macht Selfies, wobei die zwei hast eh nicht auf ein Foto gebracht, so groß ist das Doppelkind von Herrn Babler, und Sie sitzen da herinnen und sagen, natürlich ist das eine politische Botschaft. Und ich muss Ihnen sagen, nein, ich habe es nicht als politische Botschaft empfunden, sondern es ist ein Gesangswettbewerb. Dass solche Leute wie Sie das als politische Botschaft missbrauchen,
haben Sie die Aussagen von FPÖ gelesen?
Aber jetzt
sage ich Ihnen... Haben Sie die Aussagen von FPÖ gelesen?
Ja, was denn?
Ja? Zu befürchten aber ist, dass es wieder ein queeres, links-woke Spektakel in Wien werden wird.
Naja, ja? Stimmt ja. Ja, Sie haben es ja gerade gezeigt.
Was haben Sie gegen Queer?
Sie haben ja, nein, haben Sie, Sie haben ja gerade bewiesen in 5 Minuten,
was haben Sie gegen,
dass
Queer?
Sie aus einem Gesangswettbewerb eines Udo Jürgens, einer Celine Dion, die keine politischen Botschaften abgesetzt haben, einen Parteitag machen wollen. Und ich sage, ja, da hat er recht, der Mölzer. Und aber ich sage, ja, natürlich. Also weil ich sage, ein Gesangsparteitag ist, ein Gesangswettbewerb ist kein kommunistischer Parteitag. Und nur weil Sie und Ihresgleichen und im Übrigen das spanische Sozialdemokrat, der Herr Sanchez, der den Ausschluss von Israel fordert, der sogenannte internationale Sozialist im Stile der nationalen Sozialisten, der sozialistische Rechtsextreme aus Spanien. Nur weil Sie genauso ticken, können Sie nicht eine Verkehrung der Angriffe machen und Sie da herstellen, das sind alles gegen Queere. Wissen Sie, ich muss Ihnen auch Folgendes sagen. Ich bin jetzt seit einigen Jahren ja doch Person öffentlichen Interesses.
Wirklich?
Im Jahr 2010 habe ich mich geoutet mit meinem Mann. Ja. Seit 15 Jahren bekomme ich durchaus Zuschriften, lese irgendwelche Foren und bemerke Anspielungen. Ich kann Ihnen heute eines garantieren. Es hat noch nie einen Freiheitlichen gegeben, noch nie einen Freiheitlichen, keinen Funktionär, kein Mitglied, bis auf Ihre Fake-Accounts,
ja, bitte?
Der mich wegen meiner Homosexualität kritisiert hätte. Aber ich kann Ihnen Folgendes sagen. Sie haben es die letzten 7 Jahre gefühlt jedes Monat angesprochen.
Dass Sie
und die meisten...
Ja.
Ja, ist ja kein Thema, ist ja kein politisches Thema. Wir machen eine politische Sendung und Sie definieren sich über meine Sexualität.
Nein.
Und Sie merken es nicht einmal. Sie kleiner Che Guevara für Arme. Sie Machismo. Sie südamerikanischer Homophober. Seit 7 Jahren sitzen da drinnen und sagen, das ist ja homosexuell. Das ist ja homosexuell. Das ist ja homosexuell.
Darf ich?
Dann frage ich Sie draußen, dann frage ich Sie draußen, warum tun Sie das? Dann sagen Sie drauf, ja, weil ich will eine Fanbase gegen Sie aufbringen. Sie arbeiten gezielt mit meiner Sexualität, weil Sie Politik machen.
Und
ich bin froh, dass es solche Veranstaltungen gibt in Zukunft, wo man mit der Sexualität keine Politik macht.
Also, so. Antwort, das ist ganz wichtig, weil ich den Vorwurf, dass man nicht kennt. Ja? Darf ich jetzt ausreden?
Ja, bitte.
So. Der Grund, warum ich Ihre sexuelle Orientierung, die Sie wie ein Schild vor sich hertragen, die Sie immer in der Öffentlichkeit inszenieren, bis zum Gehtnicht, darf ich jetzt endlich ausreden?
Gerne.
Danke. Also, der einzige Grund, warum ich Ihre sexuelle Orientierung, Ihre Neigung immer wieder anspreche, ist, weil Sie erstens das Ganze zu einem öffentlichen Thema gemacht haben, indem Sie sich öffentlich geoutet haben, wie Sie selber sagen. Das ist ja keine Privatsache, sondern das haben Sie öffentlich gemacht. Damit haben Sie selber...
Ja,
genau, schon recht. Ja, klar, aber es soll jetzt nicht so tun,
als hätte ich...
Darf ich jetzt ausreden lassen? Warum unterbrechen Sie mich andauernd? Was ist denn bloß los mit Ihnen? Aber wenn ein Rechtsextremer, und das sind Sie, ein lupenreiner Rechtsextremer, hier sitzt und Parteipropaganda für die AfD und die FPÖ macht, wo es sexistische, homophobe, rassistische und antisemitische Entgleisungen am laufenden Band gibt, wo ich Ihnen in den letzten 7 Jahren Dutzende Aussagen von FPÖ-Funktionären gemacht habe, die gegen Homosexuelle gerichtet waren, die gegen gleichgeschlechtliche Liebe gerichtet waren, die gegen jede Form von Vielfalt und Queertum waren, dann müssen Sie das aushalten, dass ich Ihnen diesen Widerspruch aufzeige. Das wäre so, wenn Sie zu Recht, wie Sie es in jeder Sendung machen, meine Herkunft, meiner Mutter ansprechen würden, wenn ich rassistische Aussagen machen würde. Werden Sie von mir aber nicht hören. Sie sitzen hier und propagieren das Parteiprogramm von rechtsextremen Parteien wie der AfD, wo eine Alice Weidel eine Parteipolitik verantwortet, die in Wirklichkeit gegen ihr eigenes Lebensmodell gerichtet ist. Und das, Herr Gross, Sie Feigenblatt für eine Politik, die zutiefst homophob ist. Das spreche ich an und
Sie
deswegen
merken,
thematisiere ich das.
Sie merken.
Das ist auch der Grund, warum ich Ihre Rolex anspreche, Herr Gross.
Nein,
das ist nicht Ihre Privatsache.
Nein.
Die 50.000 Euro Zuhälter Rolex da ist nicht Privatsache, wenn ein kleiner Mann sich ins Studio setzt und sagt, er ist der Fürsprecher der kleinen Leute. Da beginnt es mal bei sich selber zu sparen, okay?
Herr Bornmänner, Herr Dr. Ja. Schauen Sie.
Danke.
Ich merke, dass sie es nicht einmal merken, wie rassistisch und homophob sie sind.
Rassistisch bin ich auch?
Natürlich.
Ach so.
Schauen Sie, es hat in Österreich in der gesamten politischen Debatte keiner die Herkunft von Udo Landmauers Mutter angesprochen. Sie gefühlt hey, jedes Monat. Natürlich. Es interessiert keinen konservativen, keinen bürgerlichen, ob die Frau Weidel mit einer Frau zusammenlebt oder mit einem Mann. Sie thematisieren es. Und die Linken. Es interessiert keinen Menschen. Im Übrigen zum Thema meines Outings. Geoutet wurde ich vom Chefredakteur der damaligen Zeitung Österreich, Atta Atanasidas, wie er geheißen hat, der zu mir gesagt hat, entweder machen Sie mit uns die Geschichte oder ohne uns, aber dann können Sie nicht bestimmen, was drinnen steht. Aha. Und ich mich an dem Montag dann dazu entschieden habe, es mit ihm zu machen. So,
also nur zu Ihrer Information,
weil nämlich das Magistrat Graz, weil nämlich das Magistrat Graz so nett war und den Termin der Verpartnerung mit meinem Mann an die Medien hinausgespielt hat und ich dann in die Offensive gegangen bin, weil offenbar dort die gleichen homophoben Arschläger sind wie der, der mir gegenüber sitzt. Ja, ja. Der Rassist und Homophobe, der einzige Mensch, der im medialen Komplex, weil ich spreche es gar nicht an, niemals, der medialen im medialen Diskurs, im politischen Diskurs meine Homosexualität anspricht. Ich tue es selber nicht. Mir ist das vollkommen wurscht.
Ich habe Sexualität erklärt,
noch nie Politik gemacht. Ja. Und jetzt bin ich bei Ihrer Antwort zur LGBTQ-Bewegung und zur queeren Bewegung.
Ja.
Und warum ich da kein Bestandteil bin.
Okay.
Weil meine Sexualität keine politische Ideologie ist.
Ah.
Wissen Sie, mit wem ich meine Freizeit verbringe, wen ich liebe, ist keine politische Ideologie. Das mag bei Ihnen vielleicht so sein, wo Sie dann die Roten im Inzest untereinander verbrüdern. Bei uns Schwulen ist das offenbar nicht so. Ich als ganz normaler Homosexueller bin der Meinung, dass meine Sexualität kein Ausdruck meiner Politik ist, sondern meines reinen, puren Privatlebens, meiner Zuneigung zu meinem Mann.
Das ist doch
so, und das ist der feine Unterschied. Und deswegen bin ich kein Bestandteil einer Ideologie, die unter dem Deckmantel der Sexualität in Wahrheit nur Unfrieden in unserer Gesellschaft stiftet. Und das ist diese ganze woke Scheiße und die geschissene LGBTQ-Bewegung, wenn Sie das genau wissen wollen, die in Wahrheit aus einem ganz normalen sexuellen Empfinden eine politmissionarische Ideologie macht, wo jeder, der nicht reinpasst, gleich ausgeschlossen wird. Dafür bin ich selbst als Homosexueller nicht zusammen. Jetzt habe ich es Ihnen einmal gesagt, was ich von der Scheiße halte.
Okay. Gut, jetzt machen wir eine kurze Pause, kommen alle wieder ein bisschen zur Ruhe und dann wechseln wir ins Ausland. Dann sprechen wir nämlich über die Ukraine und Russland und die Frage, gibt es jetzt wirklich
Kaffee brauche ich
die
jetzt
Chance auf einen Frieden?
Das ist
ganz kurze Werbepause. Wir sind gleich zurück.
Fellner live. Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Fellner, unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Fellner live.
So, willkommen zurück bei Fellner Live. Das war eine sehr hitzige Diskussion. Sie kennen das ja von den beiden Herren, aber gut, in der letzten Runde ist es besonders ausgeartet. Aber beide Herren haben in der Werbepause gesagt, sie werden sich jetzt wieder ein bisschen, wie soll ich sagen, versuchen zur Ruhe zu kommen. Wir kommen zum Thema Ukraine und Russland. Da gab es gestern ein Telefonat zwischen Donald Trump und Wladimir Putin. Donald Trump hat danach verkündet, es wird jetzt sofortige Verhandlungen geben zum Frieden im Vatikan anscheinend. Ist das jetzt wirklich der große Durchbruch für einen Frieden in der Ukraine? Den würde sich ja die ganze Welt dringend wünschen. Oder hat Wladimir Putin Donald Trump da wie zuletzt, ja, muss man sagen, alle anderen auch wieder mal anrennen lassen?
Das ist genau der entscheidende
Punkt. Weil es ja keinen Waffenstillstand gibt.
Genau, also wir haben gehört von Donald Trump, dass er vor genau 4 Monaten gesagt hat, er wird am ersten Tag seiner Amtszeit, also Ende Jänner, direkt nach der Amtseinführung, er wird 24 Stunden brauchen, wird das sofort lösen. 4 Monate später warten wir immer noch auf diese 24 Stunden und wieder Donald Trump kann nicht rechnen oder er ist ein blöder Lügner. Und ich glaube, genau das ist der entscheidende Punkt. Donald Trump macht das, was Donald Trump am meisten nutzt und in Wirklichkeit hat er überhaupt nichts drauf und schon gar nicht hat er es drauf, einen Diktator wie den Wladimir Putin zu irgendetwas zu zwingen. Das haben wir Ihnen schon vor Jahren gesagt, aber es gab immer noch irgendwelche Dolme, die herumgelaufen sind und gesagt haben, ja, Trump wird für Frieden sorgen. Der wird für keinen Frieden sorgen, weder im Gazastreifen noch in der Ukraine. Putin darf man nicht trauen. Schauen wir bitte in die Geschichte. Es wurde versprochen 2014 in Bezug auf die Krim, das ist ausschließlich, um die Schwarzmeerflotte zu schützen. Es geht ausschließlich darum, dass diese Halbinsel quasi zurückkommt nach Russland, dann sind quasi die Ansprüche von Russland ruhig und wir brauchen uns keine weiteren Sorgen machen. Das hat die österreichische Politik geschluckt, es hat Heinz Fischer geschluckt, es hat der Herr Leitl geschluckt, es haben alle geschluckt und gesagt, ja super, wunderbar, dann dulden wir das halt ein bisschen. Ich glaube, die FPÖ hat sogar Wahlbeobachter in die Krim geschickt. Also es wurde einfach der Mantel des Schweigens drüber gebettet und man hat sich gedacht, um Gottes Willen, sollte sich halt die Krim schnappen, ansonsten lassen sie uns in Ruhe. Und 8 Jahre später haben wir gesehen, sie kommen wieder. Das Gleiche erleben wir jetzt gerade an Destabilisierung in Georgien und in Litauen. Es gibt immer mehr Aktivitäten von russischen Geheimdiensten, die aufgedeckt werden von russischen Desinformationskampagnen, ganz stark auch auf soziale Netzwerke gestützt, wo ganz klar ist, hier geht es wieder um Destabilisierung von Demokratien. Und das ist der Vorschritt von Russland, um die nächsten Stufen einzuleiten. Und wir können uns nicht sicher sein, dass Russland seine imperialen Fantasien, die ja auf Basis der ideologischen Fundamente von Alexander Dugin und anderer rechtsextremer Ideologen, die die Berater von Wladimir Putin sind, auch schon veröffentlicht wurden. Also es ist ja kein Geheimnis, dass Putin nicht Russland in seinen bestehenden Grenzen akzeptiert, sondern dass der expandieren möchte. Und das heißt, wir müssen uns vergegenwärtigen, jeder faule Frieden, den wir jetzt mit Putin schließen oder den wir unterstützen, dass er geschlossen wird, kann nur einer auf Zeit sein, weil er dauerhaft nicht halten wird. Und die Schuld dafür trägt nicht der Herr Selenskyj und nicht das ukrainische Volk, das sich heldenhaft seit 3 Jahren gegen ihre eigene Vernichtung wehrt, sondern natürlich ausschließlich Wladimir Putin und alle Erfüllungsgehilfen. Ich muss Gerald Gross in einem Punkt recht geben und gleichzeitig aber auch eine widersprechende Erklärung dafür bitten. Ja, Sie haben vollkommen recht, die 18 oder die 580 Sanktionspakete der Europäischen Union haben überhaupt keine Wirkung, außer eine negative für uns. Warum? Weil sie nicht gelebt werden. Weil nach wie vor deutsche Autos, Schweizer Uhren, österreichische Milch und so weiter nach Russland kommen. Und warum? Weil einfach Umgehungskonstrukte zum Beispiel über die Türkei und andere Länder gelebt werden. Das wissen natürlich alle Konzerne und alle Entscheidungsträger und sie verdienen gut daran, weil sie einen Aufschlag auch noch verrechnen können. Das heißt, wir haben da ganz viele Kriegsgewinnler, auch auf dem Boden der Europäischen Union, die an Heuchelei nicht mehr zu erbieten sind. Und dem Putin selber ist das vollkommen Blunzen, weil der ist ja nicht so, dass er sein Volk liebt und dafür die soziale Gerechtigkeit achten muss. Der hat auf Kriegswirtschaft umgestellt, dem ist alles vollkommen Blunzen. Der ballert Milliarden raus und holt alle Rohstoffe aus dem Boden, die er nur haben kann. Und deswegen wird so eine Sanktionspolitik, die keine echte, die keine aufrichtige ist, nicht funktionieren.
Naja, doch.
So kann man es einstellen. Naja, für ihn, aber nicht für uns. Nein, aber der entscheidende Punkt ist der. Ich erlebe jetzt, und das ist das, was mir wirklich große Sorgen macht. Ich habe gehört von einem Herrn Merz, er will Deutschland zur stärksten Armee auf dem europäischen Kontinent machen. Halte ich für unglaublich gefährliche Ansage aus Deutschland. Also wann immer wir das in der Vergangenheit gehört haben, hätten wir uns davor fürchten sollen. Wenn jetzt der Herr Merz daherkommt und sagt, er möchte 5% statt 2% seines BIP in Zukunft in Rüstungsausgaben geben und wir gleichzeitig wissen, dass die europäische Rüstungsindustrie nicht einmal einen Lärchelbeitrag leisten kann zu dem, was wir wirklich an Aufrüstung bräuchten und wir daher eh wieder bei den Amis bestellen müssen, dann frage ich mich, ist das eine Form von Schutzgeld? Zahlt jetzt Deutschland an die Trump-Regierung und an die Rüstungsindustrie von Trump? Nein, im Gegenteil. Ich finde das überhaupt nicht gut. Nein, ich möchte mich emanzipieren. Ich möchte, dass wir in Europa eine starke Europäische Union haben, die sich bitte unter einen französischen Atomschutzschild stellt, aber bitte nicht unter einen US-Amerikaner.
Wann hat Ihr Emanzipationswunsch eingesetzt?
Von wem?
Von Ihnen.
Wem gegenüber
emanzipieren? Heute. Gegenüber der USA, gegenüber der Waffenindustrie?
Trump!
Ah, er sei Trump.
Na, natürlich.
Ah, gut, okay.
Nein. Ja, aber ist doch logisch.
Also, der eine war unser Partner. Bis zum 19. Jänner 2025, als die US-Waffenindustrie in den Händen des Joe Biden war, waren die Milliardenüberweisungen Europas 64 Milliarden Euro durch EU-Pakete an die US-amerikanische Waffenindustrie legitim. Mhm. Seit 20. Jänner, seitdem Donald Trump ist, sind weitere Milliarden an die US-Waffenindustrie nicht mehr legitim.
Genau.
Okay.
Nein, das ist logisch,
nur,
oder?
Nein, ich möchte es nur dargestellt haben,
zuerst
damit man sieht, dass Sie offenbar Ihre Sicherheitspolitik, Ihre Solidaritätspolitik gegenüber der Ukraine, Ihr gesamter inhaltlicher Aufbau, Ihre Rüttelschwüre, wir müssen in Sicherheit investieren etc., davon abhängig sind, ob in einem Land, das Firmen besitzt, der Herr Joe Biden, im Übrigen haben wir jetzt gelesen, oder der Herr Donald Trump Präsident ist. Ich möchte es nur für unsere Zuseher festgehalten haben und Sie bestätigen es. So. Mir ist es eigentlich vollkommen wurscht, wer in dem Weißen Haus Präsident ist. Mir ist es vollkommen egal. Ich habe ein Problem damit, dass wesentliche Milliardenbeträge eines verschuldeten Deutschland, 1,3 Billionen Euro eines Schuldenpakets, das Sie im Übrigen unterstützt haben, einer Taurus-Waffenlieferung, wo wird Taurus bestellt, Herr Dr. Bornmänner, die Sie in die Ukraine unterstützt haben, der Waffenlieferungen des Herrn Olaf Scholz, die Sie allesamt unterstützt haben, wo Sie noch mehr Waffen, noch mehr Raketen, noch mehr Kampfjets gefordert haben, dass das jetzt plötzlich ein Problem ist, weil die F-16 Made in America, Made in the USA, heute im Weißen Haus der Herr Trump sitzt und daher Ihre gesamte Sicherheitspolitik aufgrund der Tatsache, dass der Herr Trump dort sitzt, ins Wanken gerät. Faktum ist, jetzt habe ich für Sie eine traurige Nachricht, die Sanktionen haben wunderbar gewirkt. Die Europäische Union hat heute am Nachmittag das 17. Sanktionspaket beschlossen, im Übrigen, nämlich direkt in die Friedensverhandlungen zwischen den Herrn Putin, den Herrn Zelensky und den Herrn Trump hinein, um ja für größtmögliche Irritation zu sorgen, damit es ja nicht zum Frieden kommt, damit die Europäer weiterhin unser Steuergeld rauben können und bei den Amerikanern Waffen einkaufen können, weil die fliehenden Uschi und ihre ganzen Lobbyisten ja nur davon leben, dass es Krieg gibt, im Übrigen die Medien, die das Blut auf unsere Titelseiten schmieren, nur dann lassen sich Auflagenzahlen generieren. Ich bin da dagegen. So, dass die Sanktionen uns zerstört haben, das habe ich Ihnen vor 3 Jahren erzählt. Ich habe Ihnen gesagt, ja, wir Trotteln haben uns sogar die Nord Stream sprengen lassen von den eigenen Verbündeten. Wahrscheinlich haben sie die eigene deutsche Regierung gemacht und uns in Wahrheit vom Energiesektor abgekoppelt.
Die deutsche Regierung hat das selber
nicht möglich, geglaubt. Möglich, na möglich. Die Russen waren sicher nicht, weil die wollten nach Europa verkaufen über die Nord Stream Pipeline. Also irgendwer wird es gewesen sein, die Amerikaner, die Deutschen, irgendein Taucher wirst du finden oder die Ukrainer selber. Irgendwer war es, ja natürlich.
So, so eine Rolle habe ich noch nie erlebt.
Das ist alles möglich. Cui bono, wem nützt es? Es nützte den Europäern, der USA und den Ukrainern, damit wir kein günstiges Gas mehr aus Russland bekommen. Also Sie können es sich bei einem von den 3 aussuchen. Der Mossad war es diesmal nicht, da bin ich mir relativ sicher. So, und jetzt haben wir folgende Debatte. Natürlich wissen wir, dass über die Türkei, dass über Pakistan, Indien und China wirtschaftliche Umwegkonstruktionen nach Russland gefordert sind. Das beklagen Sie, richtig. Aber dann müsste ja die EU jetzt auch Sanktionen gegen die Türkei, China, Pakistan und Indien einleiten, oder? Ist die logische Folge.
Ich finde, wir sollten
auch... Passt, perfekt, dann koppeln wir uns auch von der türkischen Wirtschaft ab, auch von der chinesischen, auch von der indischen, auch von der pakistanischen. Dann sind wir wenigstens endlich allein und am Ende entscheidet ein Waldviertler Kreisler darüber, ob wir 2 Millionen Arbeitslose haben und noch mehr Schulden, als wir eh schon bisher gehabt haben. Gratuliere zu dieser großartigen Weitsicht. Aber wissen Sie das Problem? Diese Weitsicht ist ja nicht nur die Weitsicht eines drittklassigen Politkommentators, sondern das ist offenbar auch dieselbe Weitsicht, die europäische Staats- und Regierungschefs an den Tag legen. Und dann wird es brandgefährlich.
Also offensichtlich alles Geisterfahrer außer Sie, ich habe es verstanden. Ja, ja. Aber Herr Groß, ich muss Ihnen mitteilen, jeder Waldviertler Unternehmer hat mehr Wirtschaftsverständnis als Sie und Ihre Freunde in der FPÖ, die zuerst einen Freundschaftsvertrag mit Putin und dann einen Freundschaftsvertrag mit Trump machen, während beide die Welt anzünden. Okay? So weit kann jeder Waldviertler denken.
Dass hat der Herr Trump die Welt angezündet?
Ja? Na, was macht er gerade, Herr Trump? Na, mit Zöllen 150-190%, das ist gescheit. Gell? Grönland annektieren, super Idee, oder? Das Panama-Kanal annektieren, super Idee. Na, aber sagen.
Naja, was er redet viel, das kennen wir ja
genau, schon seit 20 Jahren. Völlig
wurscht. Aber ich sage Ihnen was, egal. Der Handelskrieg mit China ist zugunsten der USA besetzt.
Nein, Blödsinn, na, der droht ja immer noch.
Nein, seit voriger Woche abgeschlossen. Na,
Schwachsinn.
Doch.
Herr Groß, 125% sind immer noch in Kraft, sind Sie wahnsinnig?
Grenzkampagnen.
Also, es ist ausgebildet.
Nein, ich wollte eigentlich eine Frage stellen, ob jetzt irgendwann einmal ein Frieden in der Ukraine in absehbarer Zeit absehbar oder zu sehen ist oder ob das jetzt, sage ich mal, auf die nächsten Jahre so weitergeht.
Ja, solange Wladimir Putin an der Macht ist, solange wird es keinen Frieden dort geben. Genauso wie wir im Gazastreifen und in Israel keinen Frieden erleben werden in den nächsten Jahren. Bedauerlicherweise. Aber jetzt die Rollenumkehr zu betreiben und zu sagen, die Ukrainer sind schuld daran, dass der Krieg andauert, weil sie sich nicht massakrieren lassen und die Frechheit besitzen, sich zu wehren gegen den Putin, ist eine Schweinerei. Zu behaupten, die Europäer wollen den Krieg, weil sie einem Volk dabei zur Seite stehen, nicht vernichtet zu werden, ist eine Schweinerei. Das ist Propaganda, wie wir sie von Putin kennen. Das ist Propaganda, wie wir sie von all jenen kennen, die in Wirklichkeit kein Interesse daran haben, dass ein freies Volk frei bleibt, sondern die einfach nur irgendwelche schmierigen, fetten Deals machen wollen. Das sagte Trump auch ganz offen. Er ist ein Dealmaker. Er will einfach nur einen Deal machen. Er will einfach nur Kohle machen. Alles andere ist ihm scheißegal. Die Menschen in Ukraine sind ihm scheißegal, genauso wie dem Putin seine eigenen Leute, die hier verheizt, scheißegal sind. Und deswegen sollten wir als Europäische Union tunlichst versuchen, unabhängig zu sein, eine eigene Rüstungsindustrie zu haben, solange wir es mit solchen ehemaligen Verbündeten wie den USA zu tun haben. Und wir müssen versuchen, auch uns unabhängig zu machen in unserer Solidarität mit der Ukraine. Und genau das passiert jetzt gerade. Ich bin froh, dass Macron, dass Starmer, dass Merz und so weiter eine Allianz aufbauen, eine europäische, und sagen, wir lassen uns nicht weiter gängeln von den USA. Wir bleiben solidarisch zur Ukraine, auch wenn der Trump einen schwindlichen Deal machen möchte. Aber leider fürchte ich, dass Europa mindestens 10 bis 20 Jahre brauchen wird, um auch nur annähernd die Kapazitäten zu haben, die die USA haben, um einem Verbündeten
zu sein. Der Herr Merz ist verrat in einem Geheimnis. Der Herr Merz ist die letzte Woche, seitdem er Kanzler ist, durchs Bundeskanzleramt gegangen und in irgendeinem alten Bunker hat er unten die Pläne vom Speer gefunden und die hat er jetzt da Rheinmetall geschickt und bestellt er jetzt Panzer, damit in Zukunft gegen Russland fahren. Das hatten wir nämlich auch schon einmal, gell? Nur damit wir mal wissen. Also zuerst beklagen Sie vor 15 Minuten die Hochrüstung Deutschlands. Das ist gefährlich. Das ist historisch gefährlich, die Hochrüstung. Und dann 15 Minuten später zu sagen, also das ist ganz großartig, was jetzt diese Hochrüstung, diese europäische Idee, der Merz und der Macron, also der Merz ist der deutsche Kanzler,
im
also im Verbund, okay, ja. Und der Keith Starmer, nein, sag ich, Rheinmetall, ist aber super, hat schon einmal super funktioniert.
Ich habe kein Problem,
Sie können auch, wissen Sie was, rufen Sie bei Krupp auch noch an. Ja, für Krupp soll auch noch ein bisschen was bestellen. Ein paar Stahlhelme etc. Und dann sagen sie, super, und nun gehen wir gegen Russland. Das Problem ist nur, ich sage Ihnen Folgendes, auch diesmal werden sie nicht weiter bis nach Stalingrad kommen.
Auf die
das
USA.
Nein, das glaube ich eben nicht.
Aber
mittlerweile glaube ich es nicht.
Gerald, um sich langfristig...
Mittlerweile glaube ich, dass das ein ganz historischer Irrtum ist.
Okay. Gerald, aber langfristig...
sind offenbar alles Ihre Freund gewesen.
Langfristig werden wir uns trotzdem nicht auf die USA verlassen können. Wir müssen uns ja in Europa unabhängig
bin
machen.
Hallo, ich sage seit Jahren, und zwar unabhängig, ob der Herr Biden oder der Herr Trump oder sonst wer sitzt, dass Europa eine eigenständige Sicherheits- und eine eigenständige Außenpolitik braucht. Da hat es geheißen, nein, das brauchen wir alles nicht. Wir kriegen eh die Direktiven aus den USA. Ich bin auch der Meinung, dass der NATO-Einfluss in Europa etwas ganz was Entsetzliches ist. Da hat der NATO-Sebastian drüben nur die letzten 3 Jahre die Propaganda der NATO vertreten, auch wenn es gegen Russland und um die Ukraine gegangen ist. Als ich gesagt habe, die NATO zündelt seit 30 Jahren gegen Russland. Und dann gesagt, nein, die NATO ist ein Friedensprojekt. Die NATO ist so wichtig. Die Amerikaner stecken dahinter. Erst seitdem der Herr Trump jetzt dort ist, hat er ein Problem mit den Amerikanern. Ich würde ja niemals einen Amerikaner bestrafen, weil wer irgendwo Präsident ist oder nicht. So weit geht meine Wandlungsfähigkeit, mein Opportunismus nicht. Ich bin immer stringent in der Linie. Und ich bin auch stringent in der Linie, dass ich sage, jawohl, wir müssen als europäischer Kontinent eigenständig werden. Aber eigenständig bedeutet am Ende nicht, dass wir uns gegen jede Friedensbemühung zur Wehr setzen und dann bei jeder Möglichkeit eines möglichen Friedens, seit 3-4 Wochen ist ein Zeitfenster offen. Es begann mit dem Gespräch während des Papstbegräbnisses von Franziskus in Rom, im Petersdom, wo sich Zelensky und Trump das erste Mal nach dem Weißen Haus klar wieder gesehen haben. Es setzt sich nun fort, dass J.D. Vance und Zelensky sich jetzt bei der Intronisierung von Leo Papst getroffen haben. Es setzt sich fort, dass gestern auf Vermittlung der als Neofaschistin von Born Männer, gebrandmarkten Giorgia Meloni, sich plötzlich die Ursula von der Leyen erstmalig seit der Neuadministration Trump-Vance mit einem amerikanischen Regierungsvertreter am Palazzo Chigi in Rom getroffen hat. Im Palazzo, im Amtssitz der Ministerpräsidentin. Das war vorher nicht möglich. Wir erleben gestern, dass gestern der russische Präsident mit dem amerikanischen Präsidenten 2 Stunden telefoniert, seit 4 Jahren hat mit einem amtierenden US-Präsidenten und mit einem amtierenden russischen Präsidenten kein Telefonat mehr stattgefunden. Und daher bin ich der Meinung, es tut sich gerade ein Zeitfenster auf, wo alle, die in Europa etwas zu sagen haben, da bin ich beim Herrn Starmer, da bin ich beim Herrn Macron, beim Herrn Merz, einfach einmal die Guschen halten sollen. Weil ihre Politik hat eh den Krieg verursacht. Es waren ja die Europäer, die alles die letzten 30 Jahre getan haben. Na, selbstverständlich hat der Putin den Krieg geführt. Aber es waren die Europäer, die alles daran gesetzt haben. Die alles, selbstverständlich, aber die alles daran gesetzt haben, dass sie den russischen Angriff ermöglicht haben. Na ja, logisch. Herbeiprovoziert haben. Sagte im Übrigen der von Ihnen geschätzte Papst Franziskus. Sagte der von Ihnen verstorbene Papst Franziskus.
Sagte
die gute alte Schwarze. Ich hätte gedacht, der ist ein Heiliger, haben sie doch beim Begräbnis vor 4 Wochen. Ja, was ist denn los? Du mal wieder die Meinung. Meinung ändern.
Nein, Herr Schoss.
Ich bleibe auch hier. Der Krieg in der Ukraine hat eine Vorgeschichte. Und die Vorgeschichte war auch eine Provokation der NATO. Sie war auch eine Vorgeschichte der Provokation des Westens. Und deswegen sollte sich der Westen jetzt einmal langsam zurückholen.
Das erinnert mich an die Argumentation von Adolf Hitler: seit 5 Uhr in der Früh schießen wir zurück, weil angeblich irgendjemand auf die Deutschen geschossen hätte aus Polen. Ja. Nein, Herr Gross, weder der Herr Zelensky noch die Oligarchen in der Ukraine, kein Kind in der Ukraine, kein europäischer Staatslenker noch die NATO haben die Russen provoziert, kleine Kinder abzuschlachten und massenweise Frauen zu vergewaltigen. Nein, Herr Gross, das weiß ich zutiefst von mir, und auch wenn wir jetzt über Israel und Gaza sprechen, werden wir diese Rollenumkehr nicht zulassen. Es ist nicht legitim, dass man jetzt einem Volk, das wir dem wir beim Sterben zuschauen müssen, wie das in der Ukraine gerade der Fall ist, wo Menschen jeden Tag systematisch abgeschlachtet werden, wo Volksterritorium gestohlen wird von den Russen, sich jetzt anhören muss, der Westen sei verantwortlich dafür, weil er hätte den Putin provoziert. Nur jemand, der den Putin unterstützen möchte, bringt so eine Propaganda ein. Und das ist der Grund, Herr Gross, warum die Rechtsextremen in Europa, weil das sind sie stringent.
Sie sind auch
das
in
ist
ihrer...
Orban, das ist Weidel, das ist Gross, alle
sie sind
haben das
ihrer...
gleiche Narrativ.
Sie sind auch in ihrer Schuldphilosophie nicht stringent. Einerseits sagen sie, nur Putin alleine war es, der die Ukraine grundlos de facto aufgrund einer psychischen Störung angegriffen
Nein.
und blenden die 30 Jahre Ideologie. Vorher aus. Jetzt frage ich mich eines, wenn wir jetzt dann über Israel diskutieren, blenden Sie dann eigentlich auch aus, warten Sie den 7. Oktober 2023?
Super, reden wir gleich drüber.
Und sagen die Vorgeschichte.
Perfekt, reden wir drüber. So.
Aber es freut mich, dass Sie die palästinensischen Kinder genauso verteidigen, wie Sie die ukrainischen gerade verteidigt haben. Aber seien Sie vorsichtig, dass Sie da nicht in der Hölle des Antisemitismus landen.
Keine
die
Sorge.
Letzten zwei Jahre war Ihnen das voll
keine
wurscht.
Sorge.
Ich möchte Ihnen nur sagen.
Ja,
aber Sie können auch heute
wir
reden hier
wir machen,
Ihre Meinung.
Ja, wir reden
machen eine ganz kurze Werbepause, ist aber schon ein bisschen was anderes.
Glaube ich auch.
Wenn ein Land angegriffen wird, wie Israel von der Hamas angegriffen wurde, Russland wurde von der Ukraine nicht angegriffen.
Gib wieder vollkommen recht.
Ganz kurze Werbepause. Dann kommen wir gleich zurück.
NATO-Erweiterung in Berlin 1
und sprechen wir über Israel und Gaza. Das ist der vierte Teil. Wie gesagt, kurze Werbepause. Und dann sind wir gleich zurück mit dem Finale heute. Mit Gerald Gross und Sebastian Bornmänner.
Fellner live. Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Fellner. Unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Fellner live.
So, schönen guten Abend. Willkommen zurück zu unserem letzten Teil heute mit Gerald Gross und Sebastian Bornmänner. Jetzt sprechen wir über Israel und Gaza. Und man muss sagen, da ist in den letzten Tagen politisch einiges in Bewegung geraten. Einerseits hat Israel einmal mehr sozusagen auch Angriffe auf den Gazastreifen verstärkt, um die Geiseln zu befreien, muss man auch dazu sagen. Es sind noch immer über 50 Geiseln, die Hamas festhält. Andererseits haben sich gestern sowohl der französische Premierpräsident Macron als auch der britische Premier Starmer und der neue Premier geäußert und Israel eigentlich offen sogar gedroht damit, wenn sie den Gazastreifen einnehmen, würden Sie Maßnahmen folgen lassen? Wie konkret die aussehen, haben Sie nicht wirklich sozusagen ausformuliert. Wie ist deine Meinung zur aktuellen Situation im Gazastreifen?
Ich halte es für extrem wichtig, dass wir darüber sprechen, dass wir auch differenziert darüber sprechen. Warum? Ich habe Ariel Mutzikan sehr genau zugehört, wie er vor kurzem gesagt hat, es gibt Extremisten in der israelischen Regierung. Ariel Mutzikan. Es gibt Extremisten in der israelischen Regierung, die Fantasien von einer Besatzung, von einer dauerhaften Besetzung, vielleicht sogar von einer Annektierung des Gazastreifens haben. Und die sind abzulehnen. Es formiert sich auch innerhalb der israelischen Opposition immer mehr laute Stimmen, die sagen, das, was Teile der israelischen Regierung gerade aufführen, ist nicht in Ordnung und spiegelt nicht das wider, was das israelische Volk möchte. Das ist das eine. Also das finde ich wichtig, dass wir von Menschen, die der jüdischen Gemeinschaft angehören, auch diese Kritik an der eigenen israelischen Regierung wahrnehmen und anhören. Ich bin der Meinung, dass wir nicht länger zuschauen dürfen, was im Gazastreifen passiert, weil meiner Meinung nach so legitim die Zielsetzung und auch richtige Zielsetzung von Israel ist, nämlich die Hamas zu zerstören, zu zerschlagen und sicherzustellen, dass das nie wieder sie aufbäumen kann, weil jeder Pseudo-Frieden mit dieser Terrorgruppe nicht halten wird. Deswegen ist es auch nicht sinnvoll, jetzt mit denen irgendwas auszubackeln und dann wieder ein paar Milliarden reinzuschmeißen und sich dann zu wundern, wenn am nächsten, wenn weiterhin 7 Raketen pro Tag auf Israel fliegen, wie das schon seit Jahren der Fall ist. Sondern man muss die ausschalten. Meine Meinung ist aber, dass das nicht sinnvoll ist, einfach wahllos unter Anführungszeichen Bomben, von denen man weiß, dass sie auf Krankenhäuser, auf Schulen und so weiter fallen, weil darunter vielleicht oder real eine Kommandostation der Hamas ist, fallen zu lassen und Kollateralschäden in Kauf zu nehmen. Das halte ich für den falschen Weg. Genauso wie die Einschränkung der Hilfslieferungen, die zum Glück auch aufgrund des internationalen Drucks jetzt aufgehoben wurde und heute schon wieder die LKWs rollen. Also man sieht ja, dass der internationale Protest und das Hinschauen dazu führen, dass die israelische Regierung, die bitte nicht gleichzusetzen ist mit dem jüdischen Volk, hier Fehler macht und dass wir als Weltgemeinschaft wachsam sein müssen, weil wir sind alle mitverantwortlich dafür, dass in den letzten Jahren sich dort etwas entwickelt, was sie nicht hätte entwickeln sollen. Die Hamas hält nicht nur die Körper, von denen wir nicht wissen, wie viele noch am Leben sind, von, glaube ich, 80 Israelis in Geiselhaft, sondern 2 Millionen Palästinenserinnen und Palästinenser sind in Wirklichkeit auch in Geiselhaft von der Hamas. Das dürfen wir nicht vergessen. Es ist nicht so, dass es eine demokratisch legitimierte Regierung wäre, die einen Krieg führt gegen ein anderes demokratisch legitimiertes Land. Wir haben es hier mit einer Terrorgruppe zu tun, die Babys umgebracht hat, die Vergewaltigte, die schwangere Frauen vergewaltigt und ermordet hat am 7. Oktober und wo sich die israelische Regierung zu Recht jetzt sagt, wir werden nie wieder zulassen, dass uns das passiert. Vor allem, wenn man weiß, dass diese Terrorgruppe ja finanzstarke und militärisch starke Verbündete in der Region hat. Also Israel hat meine volle Unterstützung dabei, die Hamas endgültig zu erledigen und auszuschalten. Aber Israel hat keine Unterstützung von mir dabei, wenn es in eine kollektive Bestrafung geht, wo Kinder, Frauen, Alte, Kranke drunter leiden, wenn man Hilfslieferungen kapt, was ich verstehe, wenn das die Hamas die Hilfslieferungen kapert und dann für ihre eigenen Zwecke missbraucht. Meiner Meinung nach sollte es dort ganz klar eine UNO-geführte Mission geben im Gazastreifen. Der Gazastreifen gehört von der UNO zu 100% besetzt. Es gehört zu 100% unter UNO-Verwaltung. Die Hamas gehört aufgespürt und liquidiert. Und es gehört die ganze Region dort im Sinne eines Zwei-Völker-Staates auch aufgeteilt, sodass die Palästinenser die Möglichkeit haben, ein selbstbestimmtes Leben zu führen, nicht unter der Knechtschaft einer Terrorgruppe, aber gleichzeitig Israel die Sicherheit hat, dass keine weiteren Raketen mehr auf ihr Staatsgebiet abgefeuert werden.
Gerald. Naja, was Dr. Bornmänner sagt, ist insofern zu unterschreiben. Es waren ganz klare, deutliche Worte. Ich tue niemandem weh und es wird sich schon selbst irgendwo regeln. Ich habe mitgezählt, 24 Mal hat er von wenn gesprochen. Teilweise naiv, in ein Kriegsgebiet eine UNO-Truppe hineinzuschicken, wobei wir wissen, dass die UNO-Truppen nur Infanterie sind, weder Angriffs- noch Verteidigungstruppen, sondern in Wahrheit nur Buffer-Einheiten. Aber okay, es hört sich ja alles schön an, nur leider Gottes ist es ein sehr durchsichtiges Durchmanövrieren gleichsam eines Aals, eines aalglatten Aals, der zwischen den Fronten nirgends anstreifen will. Einerseits sich mit den Islamisten nicht verscherzen will und andererseits nicht als Antisemit gelten will. Und so irgendwie hat er das jetzt gerade probiert und es hört sich ganz nett an, nur es ist nicht umsetzbar. Erster Punkt. Am 7. Oktober 2023 hat die Hamas eine Terrororganisation angegriffen. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt sind noch immer 58 Menschen, Großeltern, Geschwister, Kinder in der Hand der Hamas. Die Hamas versteckt sich hinter anderen Kindern, hinter Kranken und die Hamas tritt nicht vor und lässt sich von den Israelis abknallen, sondern sie verwendet das eigene Volk als Schutzschild. Vierter Punkt, es gibt den chirurgischen Krieg nicht, das heißt, selbst wenn es philosophisch den gerechtfertigten Krieg gäbe, wobei ich der Meinung bin, dass kein Krieg ein Heiliger oder ein Gerechtfertigter ist, weil es am Ende nämlich genau das passiert, was immer passiert. Es trifft auch und in großem Maß leider Unschuldige. Es trifft, es gibt den chirurgischen Krieg nicht. Okay? Es hat auch bei der sogenannten Befreiung anderer Länder, die in der Geschichte auch der letzten Jahrzehnte durchgeführt worden sind, Stichwort Militärinterventionen der USA, Stichwort Kampf gegen den Herrn Saddam Hussein, gegen den Herrn Gaddafi und wie das alles geheißen hat, ist eh alles schiefgegangen, haben am Ende immer einfache Bürger gelitten. Es haben in Amerika, es haben im Irak mehr als 1 Million Kinder ihr Leben lassen mussten, weil die USA sich eingebürgert haben und der Colin Powell,
der Herr Saddam Hussein hätte ein Giftgas produziert, was sich als falsch herausgestellt hat. Also ich möchte jetzt nur mal diese Geschichte ein bisschen in Konnex bringen. Und genau das spielt sich auch im Gazastreifen ab. Es trifft, ja, es ist leider so, es ist eine Tragödie. Im Kampf gegen den Terror trifft es auch Unschuldige. Das ist im Übrigen auch durchaus im Kampf gegen Terror der USA in Guantanamo auch Unschuldige gesessen. Das möchte ich bei der Gelegenheit auch sagen. So, das ist halt so, das passiert halt immer wieder. Faktum ist, du wirst dort unten nur einen Frieden herstellen, wenn die Hamas ausgelöscht ist und zwar der letzte Mann weg ist, dass keine Terrorgefahr mehr ausgeht. Nur in einem unterscheide ich mich von Ihnen sehr wohl, Herr Dr. Bornmähner. Ich glaube, dass die Zwei-Staaten-Lösung, ich muss es Ihnen leider ehrlicherweise sagen, dass die Zwei-Staaten-Lösung der Grund ist für den andauernden Konflikt der letzten 70 Jahre und nicht die Lösung. Das heißt, man wird sich etwas anders überlegen müssen. Ob das bedeutet, dass man leider 2 Millionen Palästinenser umsiedelt, so wie man meine Verwandten aus Schlesien ausgesiedelt hat und vertrieben hat, so wie das oft in der Geschichte leider passiert ist, oder nicht, wie man den Frieden hinbekommt, ja. Schauen wir mal.
Aber muss man nicht wirklich sagen, die Zwei-Staaten-Lösung ist einfach gescheitert? Und
die ist gescheitert.
Man muss den Gazastreifen...
Was? Zu einem Hotelstreifen machen für einen Trump oder was? Na, sicher nicht. Entschuldige,
nein,
du kannst
ja
doch nicht. Nein, aber entschuldige, du kannst doch nicht einfach sagen, so, liebe 2 Millionen Palästinenser aus dem Westjordanland und der Westbank, schleicht euch. Das kannst du nicht machen, das ist doch ihr Land genauso. Du kannst doch nicht diesen Menschen, die dort seit Jahrtausenden verwurzelt sind, sagen, das ist nicht mehr euer Land. Du kannst doch nicht einfach sagen, so, und das ist jetzt alles Israel.
Ja, aber die Geschichte,
das kannst du nicht machen.
Nicht und dieses Land streifen.
Aber sehr genau.
Okay.
Der entscheidende Punkt ist der, Herr Gross. Die Palästinenser haben genauso wie die Israelis ein Recht darauf, dort in Frieden zu leben. Und der Großteil der Menschen...
Ja, sie tun es noch nicht in Frieden, muss man sagen.
Aber, genau,
und
genau. Aber das ist nicht der Großteil der Menschen. Nicht der Großteil der Menschen greift zu den Waffen da unten.
Terrororganisationen, die
das ist der entscheidende Punkt. Und wir haben extremistische...
Die sie selber nicht in den Griff bekommen.
Das ist schon auch dazu. Ganz genau. Und deswegen glaube ich auch, dass sie Unterstützung dabei bekommen, so wie andere Regierungen und andere Regionen Unterstützung dabei brauchten, aus einem Terrorregime wieder Demokratie zu werden. Stichwort Österreich und Deutschland nach 1945. Wir mussten ja auch besetzt werden, 10 Jahre lang, und Demokratie wieder lernen, weil wir vorher lauter Nazis hervorgebracht haben,
naja,
die sich dann noch
wieder,
eine eigene Partei gegründet
haben. Wir sind wieder bei der Besatzung.
Nein, da bin ich genau. Aber ich finde, Besatzung hat damals nicht die USA oder die Russen alleine gemacht, sondern es gab eine internationale Schutzmacht. Es gab internationale Spielregeln, das waren die Alliierten, ganz genau. Und damals gab es halt die UNO noch nicht, die wurde halt erst 1948 gegründet. Und deswegen bin ich der Meinung, wenn wir eine Institution wie die UNO haben, dann sollten wir heute nach diesen Spielregeln das auch machen. Ich erinnere an Gerald Gross, wie er im Jahr 2011, damals wurde der Saddam Hussein gestürzt und ermordet, gemeint hat, was für ein unglaubliches Verbrechen das war, den Saddam Hussein umzubringen. Ich habe die Aussendung, kann ich Ihnen vorlesen?
Ja, können Sie gerne.
Kann ich Ihnen gerne vorlesen, ja. Hussein Hinrichtung, schallende Ohrfeige für die EU, die es ein weiteres Kriegsverbrechen, das begangen wurde, weil man Saddam Hussein...
Nein, ich bitte Sie genau.
Ja, kann ich gerne machen, ja? Also, die EU hat völlig versagt. Die Hinrichtung des irakischen Exdiktators ist eine schallende Ohrfeige für die europäische Staatsgemeinschaft. Genau. Hussein hätte vor dem internationalen Gerichtshof in Den Haag ein fairer Prozess gemacht werden sollen.
Exakt.
Hier wurde ein Märtyrer geschaffen und die EU hat zugelegt, bla bla bla.
Ja. Schön, also, wo ist der Fehler?
Ja, der Fehler ist der, Herr...
Wo ist der Fehler, dass wir einen Kriegsverbrecher vor den Haag stellen und ihn nicht vor ein Militärgericht der USA verhandeln.
Das wurde auch nicht
Sie flöten seit 20 Jahren.
Saddam Hussein wurde nicht von einem Militärgericht der USA umgebracht, sondern wurde gelüncht von den eigenen Leuten, Herr Gross. Lernen Sie Geschichte bitte,
das
okay? Das war nicht die USA.
Das ist der Gaddafi, der gelüncht worden ist.
Und der
Saddam Hussein wurde vor ein Militärgericht gestellt, wo die USA einzelne Richter im Irak ausgesucht haben und am Schluss wurde die Todesstrafe verhängt und er wurde verhüllt aufgehängt. Herr Dr. Bermeda,
Sie verwechseln Richter?
Gerade Gaddafi von den USA, von der US-Kriegsverwaltung im Irak bestellte sogenannte Richter, bei denen von Anfang an das Urteil festgestanden
ist.
Und meine damalige Meinung war, ein Kriegsverbrecher ist vor das internationale Kriegsverbrechertribunal zu stellen und nein, nicht das Weiße Haus stellt fest,
also
wer ein Kriegsverbrecher ist, sondern die UNO. Und jetzt wundert es mich.
Wenn also Netanyahu als Kriegsverbrecher bezeichnet wird, dann sind Sie der Meinung, dass Netanyahu jetzt ausgeliefert werden sollte?
Nein. Wissen Sie warum?
Warum?
Wissen Sie warum? Weil jetzt sind wir bei einem entscheidenden Punkt. Wenn ich mir beispielsweise anschaue, wie sich der Kriegsverbrechergerichtshof in Den Haag und die Richter die letzten 10, 15 Jahre personell entwickelt haben,
ach so,
dann ist der heutige Den Haager Gerichtshof...
Ach, Sie,
nein, ich möchte Ihnen mal was anderes sagen. Nicht vergleichbar, aber ich möchte Ihnen was anderes sagen. Sie haben gerade vorher von der Geschichte Israels gesprochen.
Ach so.
Sie unterliegen leider Gottes einer... Sie unterliegen leider Gottes einer... Sie haben sich befasst, sagen Sie. Schauen Sie, was glauben Sie, wer ein Palästinenser ist?
Wie bitte?
Na, was glauben Sie, wer ein Palästinenser ist? Ich frage Sie, Sie haben sich mit der Geschichte Israels befasst. Wer ist
was
ein Palästinenser?
Was glauben Sie, was ein Palästinenser ist?
Die Frage, wer ein Palästinenser ist, ist in der, im heutigen Begriff, in der heutigen Begrifflichkeit der letzten Jahrzehnte einer, der der Realität und der Historie nicht entspricht. Die letzte Premierministerin Israels, Golda Meir, hat sich selbst als Palästinenserin bezeichnet. Warum? Weil ihre Familie aus Palästina stammt. Das heißt, ein Großteil der Juden, die im Übrigen seit 2000 Jahren, lernen Sie Geschichte, im sogenannten Palästina leben, weil der Landstrich sich von den Philistern ausgehend als Palästina getauft hat, nennen sich Palästinenser, sind jüdische Palästinenser. Die Begriffsbestimmung, die Sie meinen, ist die sogenannte Begriffsbestimmung des arabischen Palästinenser. Der arabische Palästinenser hat aber keine Abstammung, keine ursprüngliche, lang andauernde historische in dem Landstrich, der sich Palästina nennt. Sondern der arabische Palästinenser ist auch ein Ursprung einer Zuwanderung.
Also so ein wie viele der jetzt in Israel lebenden Menschen haben Wurzeln in einer Zuwanderung? Weil Leute aus Österreich und Deutschland ihre Eltern umgebracht haben? Und denen sagen Sie jetzt, Sie haben kein Recht, dort zu sein?
Nein, ich sage Ihnen Folgendes. Schauen Sie, es geht um etwas ganz was anderes.
Wenn man mit einem Rechtsextremen über Juden zu reden hat,
es geht um etwas anderes. Es geht darum, dass dieses Volk Israels seit 2000 Jahren verfolgt von Linken, von Rechten, von Christen, von Katholiken, nirgends einen Platz gehabt hat. Nirgends. Und überall, wo sie waren, sind sie verfolgt und getötet worden. Und dieser Staat Israel seit 1945 ist ihre einzige Chance, noch dazu als einzige Demokratie, umgehen von muslimischen Gottesstaaten und Diktaturen, die sie offenbar verteidigen, die nicht einmal bereit sind, die Palästinenser aufzunehmen, ihre eigenen Glaubensbrüder nicht einmal aufnehmen wollen, die Ägypter nicht, die Saudis nicht, die Kataris nicht, niemand will die Palästinenser, die eigenen wollen es nicht. Und dieser Staat Israel ist die einzige Chance und der einzige Existenzschutz der Juden, dass sie in Frieden leben können.
Deswegen unterstütze ich
Israel. Und der Staat Israel wurde ausgerufen und einen Tag später hat es den ersten Angriff von sogenannten Palästinensern gegeben. Seit dem ersten Tag dieser Staat ausgerufen worden ist, leider das Volk unter einer anderen Bevölkerung, die mehr als eine Milliarde ausmacht, rund um sie Israel umzingelt und dann kommen sie wieder her und sagen,
es tut mir leid.
Und jetzt sind wir wieder bei ihrer Naivität.
Nein, das
ist alle Nutzigkeit. Wissen Sie, was das Problem ist? Wenn sich eine Terrororganisation hinter unschuldigen Kindern und Müttern versteckt, sagt das weniger über Israel aus, sondern mehr über die Terrororganisation, mit der Sie offenbar und mit der Ideologie Sie sympathisieren.
Gar nicht.
Ich kenne Sie ja.
Nein, Herr Groß, ich sage
Ihnen... Sind ja die Sozialisten. Der Sanchez fordert den Ausschluss Israels aus dem Eurovision Song Contest. Wir haben heute schon darüber diskutiert.
Ich sage nur, genauso wie der Ariel Mutzikant, dass es Extremisten in der
Ariel
Israel...
Mutzikant genau.
Genau, das habe ich gemacht. Ja. Und Ariel Mutzikant hat zu Recht gesagt, es gibt Extremisten in der Israel, Regierung, die wollen etwas vorantreiben, hinter dem nicht das israelische
Volk steht. Er hat aber auch gesagt, Israel hat das Recht, sich zu verteidigen.
Und das unterstreiche ich. Israel hat das Recht, sich zu verteidigen.
Naja, aber wie schaut auf Verteidigung aus?
Nicht, indem man Kinder aushungert. Das hat nichts mit Verteidigung zu tun.
Nennen Sie mir ein Beispiel. Wir sind ja mittlerweile beim Frage-Antwort-Spiel. Nennen Sie mir den einen gerechten Krieg, der chirurgisch getroffen worden ist, wo die Zivilbevölkerung nicht betroffen war.
Und deswegen legitimiert das jetzt, oder?
Nein, aber die Verfolgung einer Terrororganisation erbringt, wenn sie kriegerisch und militärisch geführt ist, leider, ich bedauere es, Kollateralschäden ungeahnten Ausmaßes bei Menschen, die unschuldig sind. Das ist das Wesen des Krieges.
Nein, Herr Gross, ich nehme diese Opfer nicht in Kauf. Tut mir leid.
Okay, gut. Okay, meine Herren, vielen Dank auf jeden Fall für die Diskussion. War eine spannende Diskussion auch heute wieder. Jetzt machen wir eine ganz
kurze
Werbepause. Dann geht es hier gleich weiter. Nächste Woche sind die beiden
zu Gast. Verlogen und naiv.